Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was mag die Zukunft wohl bringen? Das fragen sich viele rund um den Jahreswechsel. Und weil es ein literarisches Genre gibt, das sich genau damit beschäftigt und ja erstaunlich oft Fantasien in die Literaturwelt gesetzt hat, die längst von der Realität überholt worden sind, siehe George Orwells 1984, da blättern wir heute mal durch aktuelle Science-Fiction-Literatur. Ein neues Jahr hat begonnen und nach den ganzen Rückblicken, die es zum Jahresende gab, geht es direkt weiter jetzt mit Prognosen, Fragen und Wünschen an die Zukunft. Damit befassen sich ja auch Science-Fiction-Romane und mein Kollege Stefan Mesch, der hat sich da einige aktuelle Bücher angesehen. Hallo, herzlich willkommen, Stefan Mesch.
Hallo.
Machen wir jetzt eigentlich einen Rückblick auf das vergangene Jahr, also auf Science Fiction 2024, oder schauen wir voraus, was die Verlage 2025 Neues rausbringen?
Ich finde, wir machen beides, weil ich einfach die besten und spannendsten Bücher vorstellen wollte. Also ich habe endlich ein Buch gelesen, das noch kein so großes Publikum hat und das schon im Frühling 2024 erschienen ist, Die Mutter der Masken von Freya Petersen. Da geht es um eine lesbische Briefträgerin, die ihre behinderte Mutter pflegt. Das ist ein deutsches Debüt mit ganz alltäglichen, lebensnahen Ängsten. Also so, meine Mutter ist abgekämpft und kann mir nicht beistehen. Nur ist das sehr literarisch beschrieben in einer passenden, ganz originellen Welt. Nämlich, meine Mutter hat gegen Monster gekämpft im Sumpf und heute sind die Monster immer noch da. Und ich habe aber die Pflegearbeit und ich bin 22 und ich muss wie eine Mutter werden für meine Mutter, also Parentifizierung.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist da quasi zum einen die Innenwelt der Figuren, aber dann gibt es auch noch so eine märchenhafte oder auch fantastische Außenwelt. Passt das denn irgendwie zueinander oder findet sich das, diese psychologischen Monster und die Science-Fiction-Figuren oder Monster?
Genau, also ich finde, große Science-Fiction-Literatur gelingt halt, wenn das besonders gut passt. Und hier kann ich die Figuren sehr ernst nehmen, aber sie sind halt in ganz einzigartigen und schrulligen Welten. Also die Außenwelt, die spiegelt ihr Trauma und hier ist das ganz schaurig und prächtig erzählt, die Mutter der Masken. Wer auch so ganz nah an Figuren bleiben will, auch ein Buch, das mir sehr gefallen hat, aus demselben Grund, Herz des Imperiums. Das ist eine winterliche Wohlfühlromanze, in der sich zwei Männer verlieben, auf so einem Schneeplaneten, Herz des Imperiums. Das holt Leute ab, die eigentlich mehr so Romanzen oder so Netflix-Weihnachtsfilme mögen oder so. Also eigentlich erstmal ganz so fluffig. Aber dann passiert viel, das eben nur in Science Fiction so passieren kann. Man reist zum Beispiel mit einer Maschine in den Kopf des Partners und in seine Erinnerungen. Und der Partner, der war vorher in einer Gewaltbeziehung. Und das Buch zeigt dann ganz niedrigschwellig, in einfacher Sprache, aber wirklich gut, wie ausweichend man wird oft durch Partnerschaftsgewalt. Also die Psychologie von diesen beiden Männern und die Technik und die Politik der Welt, in der die leben müssen, das ist hier ganz toll abgestimmt.
Also das waren jetzt zwei deutschsprachige Bücher. Was gibt's denn so auf dem internationalen Buchmarkt, was vielleicht auch noch gar nicht auf Deutsch zu lesen ist?
Genau, das Herz des Imperiums war auf Englisch erst, aber das ist gerade auf Deutsch erschienen. Es gibt auch so ein zweites Buch schon von derselben Autorin, gibt es auch schon auf Deutsch. Fand ich nicht ganz so toll, aber das ist halt eine Britin, glaube ich, die immer so Romane über Männerpaare im selben Universum schreibt. Und man hat immer so halt fluffige Science-Fiction und Romanze, aber trotzdem Tiefgang und Gesellschaftskritik. Was es noch nicht auf Deutsch gibt, ist These Burning Stars, also diese brennenden Sterne. Da arbeitet eine Frau für die mächtige Kirche wie so eine böse Kampfnonne aus Star Wars. Also sie ist so eine ganz grausame Kämpferin und ihre Familie, die war an einem Genozid beteiligt. Und der Konflikt ist dann so ähnlich wie, was hat die katholische Kirche mit Zwangsarbeit zu tun? Und das wird erzählt als Katz-und-Maus-Spiel zwischen dieser Kriegerin und so einer lesbischen Novizin von ihr und einem anderen lesbischen Paar und noch so einer Person namens Six. Six ist nicht binär. Also das heißt, wir haben eine Autorin, die selber in einer lesbischen Beziehung lebt und die hat jetzt so eine ganz große Gruppe von ganz schwierigen Frauen und genderqueeren Leuten erfunden. Und es geht so um Hassliebe, Loyalität, Rivalität. Wirklich wie so Krieg der Sterne trifft die lesbischen Klassiker von Patricia Highsmith. Also dieser ganz schmale Grat zwischen ich bewundere die Kirche und ich will die Kirche zerstören. Oder ich begehre diese Frau und ich will, dass diese Frau sich mir ergibt. Da gibt es schon Band 2 und das ist wirklich auch genauso toll, also wirklich feministische, psychologische Polit-Thriller.
Aber da geht es doch offenbar in fast allen Büchern, wenn ich das jetzt richtig zugehört habe, um Gender und Homosexualität. Also das ist ein richtig großes Thema in der Science-Fiction-Literatur.
Ich glaube schon und ich habe da nicht explizit danach geguckt. Ich habe wirklich Leseproben gelesen und dachte, wenn es gut geschrieben ist, ist es lesarttauglich und ich lese es komplett. Ich glaube, Science-Fiction, die sich bei Stil und Erzählkunst Mühe gibt und bei einer genauen und literarischen Wortwahl, die gibt sich oft auch Mühe, besonders viele Frauen mitzudenken oder Marginalisierung oder so Machtkritik. Also ganz klug und eindringlich zum Beispiel in so einem indischen Debüt, Kavitri, so heißt die Hauptfigur, die ist schwarz und ihre Vorfahren sind von Afrika aus nach Indien verschleppt worden. Und jetzt ist das die niedrigste Kaste in Indien, also schwarze Menschen, die aber von allen verhasst sind. Und Kavitri hat aber die magischen Kräfte von einem Djinn, von so einem Geist. Und das Buch heißt auch Kavitri. Es spielt nach dem Abzug der Briten in so einem Fantasy-Indien. Und eine junge Frau erlebt Ausgrenzung und Kolonialgewalt und patriarchale Gewalt auf jedem Level und fragt sich dann, ich bin mächtig, will ich Rache? Muss ich jetzt auch gewaltsam sein mit meinen Kräften, damit die Welt weniger gewaltsam wird? Es gibt erstmal keine Romanze im Buch, aber auch da war es so, plötzlich in einer kurzen Szene wird dann klar, Kavitri ist lesbisch oder bisexuell. Das heißt, Science Fiction kann, glaube ich, so gut auf Männer gucken und auf Soldaten und auf Elite, also so auf Mehrheiten oder auf die Leute oben. Und darum tut gut, jetzt auch so nach Behinderung zu fragen oder nach mehr Armutserfahrungen, mehr so Marginalisierung. Also was heißt es, am Rand von einer Gesellschaft zu sein? Was macht technischer Fortschritt mit den Menschen am Rand? Und Kavitri, das ist wirklich einfach ein ganz kraftvolles Buch darüber, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden.
Wir können ja alle vier Bücher noch mal kurz durchgehen, damit man sich das besser merken oder noch mal vor Augen führen kann. Gehen wir einfach mal alle Buchtitel durch und dann noch mal irgendwie so einen Satz dazu, warum man das lesen soll.
Super, alles klar. Dann, also ich pflege meine Mutter und kämpfe gegen Monster. Das ist ein Science-Fiction-Märchen, wie so Ronja Räubertochter, aber für Leute ab 16. Grandios atmosphärisch, Mutter der Masken von Freya Petersen. Dann gibt es diese schwule Winter-Wohlfühlromanze über Partnerschaftsgewalt, Herz des Imperiums von Everina Maxwell, deutsch ist das von Sabine Elbers. Dann, wie war die katholische Kirche in den Holocaust verwickelt? Das aber als Thriller voll mit lesbischen und genderqueeren Kampfnonnen, das heißt These Burning Stars von Bethany Jacobs. Und jetzt zuletzt eine schwarze Frau aus der niedrigsten Kaste in Indien, die erlebt britische Gewalt und so Hindu-Nationalismus. Das war Kavitri von Aman Bedi.
Und wenn man das jetzt alles durchgelesen hat, Stefan Mesch, guckt man dann eigentlich eher optimistisch in die Zukunft oder so ein bisschen verzagt?
Ach nee, das sind eigentlich, glaube ich, die Themen, die uns selbst alle auch beschäftigen. Also ich glaube, wir fühlen uns gerade alle irgendwie machtlos. Oder so, und dann sind das natürlich irgendwie Heldinnen-Geschichten, die zeigen, wie eine einzelne Person trotzdem halt widerständig sein kann. Und da finde ich es halt besonders schön, wenn das Widerständigsein nicht ist, du bist die Auserwählte, nur du kannst das Universum ändern, sondern wenn es so ein Level kleiner und persönlicher ist. Also die Frau in die Mutter der Masken, die probiert wirklich erstmal das Verhältnis zu ihrer traumatisierten Mutter zu retten oder sich zu fragen, so kann ich mein eigenes Leben leben und eigene Ziele haben oder bin ich jetzt an diese Mutter gefesselt, wie können wir uns so mit Respekt auf Augenhöhe begegnen. Und das war so ergreifend und schön und halt, es geht, glaube ich, vielen Menschen so nah und spielt aber halt auf einem anderen Planeten mit Nanoroboter, die funktionieren wie Magie. Und überall sind Sumpfmonster. Und das ist eine Kombination, die mir literarisch einfach unglaublichen Spaß macht.
Also doch auch Mutmacher und irgendwie so Selbstermächtigungs-Zukunftsromane. Stefan Mesch war das. Vielen Dank für diesen Blick auf die literarische Zukunft und alles Gute.
Danke, gerne.
Manche Autoren, die schreiben jedes Jahr ein Buch und andere, die lassen sich so richtig lange Zeit, so wie Ayanna Mathis. Ganze 12 Jahre hat es gedauert, bis ein neuer Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin erschienen ist. Nach ihrem großen Debüterfolg 12 Leben ist jetzt 2024 am Flussufer ein Feuer erschienen. Darin erzählt die in New York lebende Autorin vom Leben schwarzer Menschen in den USA, meist in Philadelphia, dem Ort ihrer Kindheit. Zurzeit ist Ayanna Mathis zu Gast mit einem Stipendium an der American Academy in Berlin und Sonja Hartl hat sie getroffen.
Berlin-Mitte. Seit Anfang Oktober ist die US-amerikanische Autorin Ayana Mathis in der Stadt.
Hi, Sonja.
Ayana, nice to meet you.
Wir treffen uns an der Sophienkirche. Leicht zurückgesetzt steht sie zwischen zwei Häuserblöcken. Erbaut Anfang des 18. Jahrhunderts, wurde sie im Zweiten Weltkrieg kaum zerstört. 1964 predigte Martin Luther King in der Kirche, im damaligen Ostteil der Stadt. Es sei ein schöner Ort voller Geschichte, findet Ayana Mathis. Wir setzen uns auf eine Bank an der Ostseite der Kirche. Bis Dezember bleibt sie in Berlin. Sie hat ein Fellowship an der American Academy, um an einer Reihe von Essays zu arbeiten, in denen es um Religion und Glauben geht. Ein Thema, das sie schon lange beschäftigt.
I grew up in an extraordinarily religious household. My mother was very religious, my grandparents very religious.
Ich bin in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen. Religion war in unser tägliches Leben eingeflochten. Und dann habe ich als Teenagerin gesagt, nein, ich will nicht mehr in die Kirche gehen. Ich will all diese Dinge nicht mehr tun. Aber um James Baldwin zu paraphrasieren, der auch sehr religiös aufgewachsen ist, ich habe die Kirche verlassen, aber die Kirche hat mich nie verlassen.
Wie Glauben und Religion im Leben von Menschen funktionieren, wie das Christentum ganze Gruppen oder Gesellschaften und die US-amerikanische Literatur beeinflussen, interessiert Ayana Mathis.
So, to my mind,
wenn wir nicht erkennen, wo bestimmte Ideen in der Literatur herkommen, können wir auch nicht erkennen, wie sie uns schaden oder ob es Ideen gibt, die bewahrt werden sollten, weil sie uns helfen könnten. Und das ist die Idee hinter diesem Projekt.
Auch in ihrem eigenen literarischen Schreiben spielt Glaube eine wichtige Rolle.
Er
ist so zentral, dass es mir fast nachlässig vorkommt, nicht an ihn zu denken, wenn ich über den Aufbau einer Figur oder so nachdenke.
Schon in ihrem Debüt 12 Leben verhandeln die Hauptfigur Hattie und ihre 11 Kinder auch ihre Beziehungen zur Religion und zu Gott. Der Roman war 2013 in den USA ein sensationeller Erfolg. Unter anderem hatte Oprah Winfrey ihn für ihren Buchclub ausgesucht. 10 Jahre hat es nun gedauert, bis Ayana Mathis Am Flussufer ein Feuer, ihr zweites Buch, veröffentlicht hat.
Wenn mir diese Frage gestellt wird, mache ich einen Witz darüber, dass ich lange Zeit nicht in der Lage war, meine eigenen Gedanken zu hören. Sobald ich schrieb, war es, als würde ich die New York Times oder so hören. Dadurch konnte ich keine schriftstellerischen Entscheidungen treffen. Der Erfolg hat mein Leben verändert. Aber danach musste ich meine Beziehung zu mir selbst neu aushandeln. Ich musste herausfinden, wie ich wieder schreiben konnte.
So yeah, it took a long time to figure all of that out, sort of.
12 Leben spielte von 1925 bis 1980. In Am Flussufer ein Feuer geht sie abermals zurück in die Geschichte.
I guess so. It's sort of annoying that 1985 is historical fiction, but I guess it is. It really bothers me, but I think that that's true.
Die Handlung entfaltet sich aus verschiedenen Perspektiven von 1985 bis 1987 zwischen Philadelphia im Norden der USA und Alabama im Süden.
I mean, the 80s essentially sort of set the stage.
Die 1980er Jahre haben im Grunde genommen die Bühne für die Welt bereitet, in der wir heute im Westen leben. Die Wahl von Ronald Reagan hat alles rückgängig gemacht, was in den 2 Jahrzehnten davor passiert war. Viele Menschen fühlten sich dadurch irgendwie verloren, wirklich desillusioniert.
I mean, it kind of reversed everything in the 2 decades that had come before it, into the 60s and 70s.
In ihrem Roman erzählt Mathis, wie die Menschen mit ihren enttäuschten Hoffnungen auf gesellschaftlichen Wandel umgehen. Eine alte Frau, die in einer heruntergekommenen Siedlung von freien Schwarzen in Alabama lebt, angelehnt an historische Orte wie Freetown oder Eatonville. Oder ein Ex-Black Panther, der in Philadelphia einen neuen Rückzugsort für Schwarze schaffen und notfalls mit Gewalt verteidigen will. An diese historischen gesellschaftlichen Utopien zu erinnern, ist ihr wichtig, gerade angesichts der gegenwärtigen Zustände in den USA.
Besonders für Schwarze oder andere Gruppen, deren Geschichte in gewissem Maße ausgelöscht wurde, ist es sehr wichtig zu wissen, dass ihre Geschichte nicht nur eine lange Geschichte des Opferseins ist, sondern dass es diese anderen Momente gab, dass wir etwas bewirken konnten und dass die Menschen etwas machten und eine Vision hatten.
Die US-amerikanische Schriftstellerin Jana Mathis. Ihr neuer Roman Am Flussufer ein Feuer hat Susanne Höbel ins Deutsche übersetzt und erschienen ist das Buch bei DTV. Es hat 432 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wolken, Nebel und Licht. Manche Gemälde von William Turner scheinen ja nur aus diesen Elementen zu bestehen. Das war zu seiner Zeit neuartig. Und mit diesen Meisterwerken, die er geschaffen hatte, hat der englische Landschaftsmaler auch nachfolgende Künstlergenerationen geprägt. Und er begeistert bis heute das Publikum. Vor 250 Jahren kam Turner als Sohn eines Barbiers zur Welt. Und dieses Jubiläum im neuen Jahr ist natürlich ein Anlass, um sein Leben nochmal neu zu erzählen. Boris von Brauche hat beim Surkamp Verlag eine Turner-Biografie veröffentlicht und Ingo Arendt hat sie für uns gelesen. Wie schaut denn von Brauchitsch auf diesen Künstler? Ist er so ein Bewunderer oder wie geht er die Sache an?
Ja, liebe Andrea Gerg, der legendäre britische Kunstkritiker John Bircher, vielleicht manchen Hörer und Hörerinnen ein Begriff, der hat 1972 mal einen ebenso legendären Aufsatz über William Turner veröffentlicht, Turner and the Barbershop ist er überschrieben. Und da hat er sich zu der Formulierung verstiegen, es hat niemals einen zweiten Maler wie William Turner gegeben. Und das zielte natürlich auf diese Obsession mit den Elementen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Boris von Brauchitsch, Berliner Kurator und Kunstbuchautor, der übrigens vor gut einem Jahr auch ein Buch zu Caspar David Friedrich vorgelegt hat, der würde jetzt nicht so überschwänglich formulieren. Die emphatischste Formulierung in dem Buch, die ich gefunden habe, kommt erst ganz am Schluss, wo er sagt, Turner, das war so ein Leuchtfeuer aus der historischen Ferne. Für ihn war so ein Antriebsmoment für seine Biografie die Rätselhaftigkeit dieser kunsthistorischen Figur. Turner muss ein misanthropischer Kauz gewesen sein, so ehrgeizig wie geizig, immens geltungsbedürftig, geschäftssüchtig, so geschäftssüchtig, dass er sich später mal seine eigene Galerie leisten konnte. Und der auch eben Zeit seines Lebens von seiner Zeit nicht verstanden wurde, sein Privatleben geheim hielt und sein ganzes Leben überhaupt sehr stark mystifizierte. Also das war für ihn so etwas, wo er sagt hat, das will ich mal ergründen.
Aber ich habe mal auf die Verlagsseite geguckt und da kündigen die das Buch an mit der Schlagzeile Das Leben des Künstlers aus der Perspektive seiner Bilder. Was heißt denn das konkret für die Erzählweise dieses Buchs?
Ja, also trotz dieses Interesses von Brauchitsch an der rätselhaften Figur ist er jetzt nicht in diesen Fehler verfallen, in die Schlüssellochperspektive verfallen und da jetzt mal final herauszufinden, wie viel Geliebte Turner nun wirklich hatte. Das ist so etwas, was eine Zeit lang ein bisschen unklar geblieben ist. Es ist schon der Versuch, die Genese und die Entwicklung des ästhetischen Oeuvres nachzuzeichnen. Und deswegen sind diesem Buch auch 105 Bilder beigegeben, farbige Abbildungen, die begleiten den Text und die biografischen Einzelheiten, die werden eigentlich eher so nebenbei eingestreut. Und diese Bilderserie, die reicht eben von den frühen Aquarellwerken Turners über Zeichnungen und Aktstudien, die man bei den großen Retrospektiven ja auch nicht ganz so häufig zu sehen bekommt, bis hin zu so einem berühmten Werk wie dem aus dem Jahr 1834, wo William Turner, wie viele andere Maler seiner Zeit damals auch, den überraschenden Brand des britischen Parlaments an der Themse gemalt hat. Und bei diesen Bildern, da lässt sich eben sehr gut nachvollziehen, wie aus den Bildern Turners Gegenstände, Menschen oder auch die Historienkulissen, die er am Anfang seiner Laufbahn sehr stark verwendet hat, eben sehr raus verschwinden und wie peu à peu die Elemente Licht, Luft und Wasser, Feuer eben zu Hauptprotagonisten seiner ganzen Werke werden. Und am interessantesten oder am eindrücklichsten zu sehen, kann man das in dem Buch eben auch abgebildeten Werk Schneesturm aus dem Jahr 1842. Das ist so eine Szenerie, eine Havarie im Hafen. Und da sind eigentlich gar keine Schiffe drauf mehr zu erkennen, sondern nur noch so ein gewaltsames, infernohaftes Durcheinander von Schnee, Gischt, See und Rauch. Und das ist übrigens, und also wo man sagen kann, die Landschaftsmalerei, unter der Turner in der Regel ja subsumiert wird, die löst sich eigentlich bei so einem Bild komplett auf. Und als Appendix kann man noch sagen, für dieses Bild hat sich der damals 66 Jahre alte William Turner eine Sturmnacht lang im Korb eines Schiffsmastes festbinden lassen, um unmittelbar und körperlich zu erfahren, was ein solches Naturschauspiel eigentlich zu bedeuten hat für einen Maler.
Sehr schöne Geschichte. Es ist Einsatz für die Kunst, würde ich mal sagen.
Ja.
Also, aber Sie haben ja schon gesagt, dass er zu seinen Lebzeiten ja durchaus umstritten war, aber heute gilt er ja als der wichtigste Künstler Großbritanniens. Geht es in dem Buch auch noch ein bisschen darum, wie er so nachgewirkt hat, wie er die nachfolgenden Generationen beeinflusst hat?
Das geht eigentlich, das findet man in dem Buch überhaupt nicht. Eher argumentiert Brauritsch umgekehrt. Er zeigt, wie stark Turner unter Einfluss stand eigentlich, der Maler seiner Zeit, seiner Akademielehrer oder auch so zwei berühmter Maler wie Claude Lorrain oder Nicolas Poussin, Barockmaler, die eben auch für Landschaftsmalerei bekannt gewesen sind. Die haben auf seinem Lebensweg Pate gestanden, die hat er sehr akribisch studiert, kopiert, hat sich Zeit seines Lebens zu übertreffen versucht. Das ist so ein Aspekt, aber um was es Brauritsch in dem Buch eigentlich im Kern geht, ist, Turner gilt ja eigentlich so ein bisschen als Vorläufer des Impressionismus und der Abstraktion. Und Brauritsch hält dagegen und sagt, nein, er war ein Naturalist. Wenn sich in seinen Bildern Landschaften, Menschen, Gegenstände ins Amorphe aufzulösen beginnen, dann wollte Turner damit eigentlich nur zeigen, dass die Realität etwas ist, was eben oft viel abstrakter und ungegenständlicher ist, als wir uns das eben gemeinhin vorzustellen vermögen. Und mit dieser Hinterfragung des Realitätsbegriffs, könnte man jetzt neumodisch formulieren, ist Turner dann wieder anschlussfähig für unsere Zeit, obwohl er eben ein Naturalist war. Es gibt eine Schrift von ihm, wo er sagt, die Wahrheit der Natur, das ist die Voraussetzung eigentlich jeden malerischen Handelns.
Klingt aber nach eigentlich einem ziemlich überzeugenden Buch, oder?
Ja, das ist eine überaus gute, lesbare, anschaulich geschriebene Arbeit, gerade weil sie eben keine biografische Fleißarbeit ist, wo man sich wie durch so einen Wikipedia-Artikel so durcharbeiten muss oder so und von einer Jahreszahl zur anderen springt. Sie hat eine überzeugende These, ist gut belegt mit Originalzeugnissen Turners, auch mit der ja vollkommen unüberschaubaren Sekundärliteratur. Und wer sich also auf den, jetzt schon im Januar, auf den Geburtstag von Turner am 23. April gut vorbereiten will, 250 wird er dann, der ist mit diesem sehr guten Buch bestens bedient.
Ingo Arendt empfiehlt also Boris von Brauchitschs Biografie über William Turner. Erschienen beim Insel Verlag, 255 Seiten hat das Buch und es kostet 26 Euro. Geschichte kann richtig lebendig und anschaulich sein, wenn sie so präsentiert wird wie in der Hörbuchedition Jahrhundertstimmen. Die Herausgeber haben eine schier unglaubliche Fülle an Originaltönen gesammelt und fachkundig eingeordnet. Mitschnitte von Reden und Sitzungen, Reportagen, Geheimdokumente, Interviews aus den Jahren zwischen 1945 bis 2000. Insgesamt über 400 Originalaufnahmen. Und für diese beeindruckende Leistung ist die Edition auch als das besondere Hörbuch ausgezeichnet worden. Georg Gruber nimmt uns mit auf eine packende Zeitreise.
My fellow Americans, I have just returned from Berlin, the city from which the Germans intended to rule the world.
Der amerikanische Präsident Harry S. Truman berichtet am 9. August 1945 über seine Eindrücke von einer Deutschlandreise. Berlin, eine Geisterstadt.
It is a ghost city. The buildings are in ruins. Its economy and its people are in ruins.
Die Gebäude, Ruinen, die Wirtschaft und die Menschen am Ende. Auf der Potsdamer Konferenz beraten die Siegermächte über die Zukunft Deutschlands. In seiner Rede zeichnet Truman ein harmonisches Bild. Doch die Spaltung Deutschlands und der Ost-West-Konflikt zwischen den USA und der UdSSR zeichnen sich hier schon ab, wie der Historiker Ulrich Herbert erklärt.
Und so kann man sagen, dass bereits seit dem Herbst 1945, obwohl die Kooperation zunächst noch gut klappte, sozusagen das Vertrauen langsam sank und dann in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren die Kooperation zur Konfrontation sich wendete.
Das ist das Grundprinzip dieser wirklich einzigartigen Sammlung von historischen Tondokumenten. Sie stehen nicht für sich alleine, sondern werden fachkundig eingeordnet und in den großen Zusammenhang der Zeitläufe gestellt. Der Fokus ist weit gefasst.
Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Geschichte wird gemacht, auch durch Sportler. So wie hier beim Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern.
Tor für Deutschland! Linksschuss von Rahn!
Jahrhundertstimmen enthält wirklich eine beeindruckende Fülle von Originaltönen. Mehr als 400 sind es aus den verschiedensten Bereichen. Aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Bekannte und weniger bekannte Töne und überraschende, wenn etwa Jimi Hendrix auf Deutschland-Tour erst nach seinen langen Haaren gefragt wird und dann als zweite Frage:
What are your hobbies?
Music.
Any kind of music?
Modern jazz, really.
Zu hören sind natürlich auch viele historische Momente.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Auch wie 1964 der Empfang des 1-millionsten Gastarbeiters in Köln gefeiert wird.
Eine Kapelle hat sich auch eingefunden und die Überraschung für Senor Rodriguez wird darin bestehen, dass er als der millionste Gastarbeiter im Bundesgebiet als Geschenk ein zweisitziges Moped bekommt. Es steht hier bereits aufgebaut. Damen mit Blumensträußen harren seiner.
Das Herausgeberteam ist dasselbe wie bei Teil 1 der Jahrhundertstimmen. Hans Sarkowitsch, der als erfahrener Radiomann gewohnt unaufgeregt durch die mehr als 40 Stunden lange Produktion führt. Außerdem der Historiker Ulrich Herbert, der langjährige Verleger und Schriftsteller Michael Krüger, Christiane Colorio vom Hörverlag, sowie neu dabei, wohl um eine ostdeutsche Perspektive einzubringen, Ines Geipel, Sportlerin zu DDR-Zeiten, heute Schriftstellerin und Professorin für Verskunst.
Es war ein starker Wunsch der Ostdeutschen, mit der Revolution 89 dazuzugehören, die Mauern hinter sich zu lassen.
Dieses Geschichtsbuch zum Hören ist wirklich besonders, denn durch Hören wird die Vergangenheit ganz anders lebendig als durch bloße Lektüre. Und die Jahrhundertstimmen sind auch als Dokumentation wertvoll, als Nachhörwerk, als Quelle und Archiv historischer Töne. Und es entsteht durch diese Töne eine facettenreiche Chronik mit Krisen, Wendepunkten, Debatten, die teilweise bis heute nachwirken. Eine Chronik der alten Bundesrepublik, der DDR und des wiedervereinigten Deutschlands bis zum Jahr 2000.
Georg Gruber über die Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000, deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen. Erschienen ist dieses Werk beim Hörverlag und es kostet 60 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Moritz Rinke, Dramatiker und Schriftsteller. Vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich gerade meinen Führerschein gemacht und hatte eine 2-CV-Ente und fuhr mit meinem besten Freund an die Côte d'Azur. Unser erster großer Trip. Und er hatte irgendwie wahnsinnig schrecklich schlaue Bücher dabei. Und ich dachte, ja, muss ich auch ein Buch mitnehmen, und lief hoch zu meinen Eltern und griff aus dem Regal das Buch Stiller von Max Frisch. Da ging es, wie ich dann später in dieser 2-CV-Ente auf Isomatten in Erfahrung bringen konnte, um Ehe. Damit hatte ich eigentlich nicht so viel zu tun. Las dieses Buch von einer sehr kapriziösen Julika, die mit einem Stiller verheiratet war, der aber nicht mehr Stiller sein wollte. Zwischenzeitlich Mr. White hieß. Mir gefiel das, wie der Frisch schrieb, sehr. Von dem Thema verstand ich nicht so viel. Jahre später, als ich dieses Buch öffnete und der Côte d'Azur-Sand herausrieselte, hatte ich schon eigene Liebesprobleme und Liebeskummer und entschied mich, einen Brief an Max Frisch zu schreiben, um ihm um Rat zu fragen. Das war schon, da studierte ich in Gießen, 1989, schrieb einen langen Brief an Max Frisch, den ich an den Suhrkamp-Verlag schicken wollte. Und dann lief ich zum Postkasten in Gießen, Gießen-Wieseck, und auf der Landstraße war ein Kiosk und da stand oben Frisch gestorben auf einer Zeitung. Und dann konnte ich meinen Brief nicht mehr einwerfen. Dann hatte ich eine Lesung in Berlin, Jahre später, auf dem Theatertreffen, mein erstes Theaterstück. Und mein Professor brachte Marianne Frisch mit, die Frau von Max Frisch. Und die organisierte dann dieses Theaterstück nach Zürich, wo es aufgeführt wurde. Und so schloss sich langsam dieser Kreis mit Max Frisch. Aus dieser Begegnung mit Marianne Frisch wurde dann eine wirkliche Freundschaft. Frisch wurde der Autor meines Lebens, weil ich eben nicht nur Stiller dann gelesen habe, sondern seine Tagebücher, Notate. Ich merkte an Max Frisch, dass Literatur etwas ist, was hellwach ist, das mit Formen spielt. Er war ja auch Dramatiker, eben auch schrieb Tagebücher, tolle Fragebogen, die ich dann selber ausfüllte in seinen Tagebüchern. Also ich verliebte mich in Max Frisch und muss sagen, dass dieser Griff damals in das Buchregal meiner Eltern, wo ich das Buch Stiller sah, der beste Griff in ein Buchregal meines Lebens war.
Der Schriftsteller und Dramatiker Moritz Rinke war das über ein Buch seines Lebens und das ist Stiller von Max Frisch als Taschenbuch beim Surkamp Verlag zu haben.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der US-Amerikaner William Lee flüchtet zu Beginn der 1950er Jahre nach einer Drogenrazzia nach Mexico City. Dort kann er ungestraft seiner Drogensucht nachgehen und die Cantinas und die Queer-Szene der Stadt genießen, bis der coole Narzisst sich in Eugene verliebt.
Die Schwierigkeit ist, jemand anderen davon zu überzeugen, dass er ein Teil von dir ist.
Der Film Queer erzählt die Liebe des Schriftstellers und Beat-Generation-Vordenkers William Burroughs zu einem jungen Ex-Soldaten. Beide schlafen miteinander, doch Eugene lässt sich die Liebe von William bezahlen. Ihre gemeinsame Reise in den Dschungel Ecuadors auf der Suche nach einer Pflanzendroge wird auch zum sexuellen Selbstfindungstrip. Mit Queer hat Luca Guadagnino den gleichnamigen halbautobiografischen Roman von Burroughs verfilmt. Daniel Craig spielt das alter Ego des US-amerikanischen Autors. Jetzt läuft die Romanverfilmung in den Kinos. Das Harzmuseum in Wernigerode erinnert an die Harzreise von Heinrich Heine. Vor 200 Jahren wanderte der Dichter mit Tornister und Ersatzstiefeln auf den Brocken und schrieb später über seine Wanderung.
Das hat natürlich heute, würde man das sagen, es hat einen richtigen Hype ausgelöst.
Kuratorin Elke Vera Gotowski.
Weil er später darüber geschrieben hat und diese berühmte Harzreise verfasst hat.
1826 veröffentlicht, wurden die satirischen und gleichzeitig poetischen Beschreibungen der Landschaften und Leute zum Reiseliteraturklassiker. Heines Harzreise gilt auch als Identitätssuche des Dichters. Reisend auf der Suche nach dem Selbst, das klingt doch zeitgemäß. Heinrich Heine im Harz, Entdeckungen am Rande einer legendären Fußreise. Die Ausstellung ist zu sehen im Harzmuseum Wernigerode bis zum 16. Februar. Die Tante sitzt im Pflegeheim, die Nichte in Berlin.
Ich darf nicht nach Mantua reisen, ich darf sie nicht in ihrem Pflegeheim besuchen, denn Mantua ist rote Zone, 120 Kilometer von Bergamo, dem Epizentrum, entfernt.
Da bleibt nur das Telefon. In Besser allein als in schlechter Gesellschaft erzählt Adriana Altaras von den vielen Gesprächen der beiden Frauen in Corona-Zeiten. Am Sonnabend liest die Autorin aus ihrem Buch in Hamburg. Die auch Seelenverwandten erinnern ihre erste gemeinsame Trennung. Als die Nichte 4 ist, muss sie die Tante und damit Italien verlassen. Ihre neue Heimat heißt jetzt Gießen. Die Frauen ziehen trotzig und humorvoll Bilanz über die Widrigkeiten des Lebens.
Wir haben ja alle Angst vor Tod, Trauer. Und durch Humor können wir ein bisschen besser damit umgehen,
sagt Adriana Altaras. Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Die Autorin liest am Sonnabend um 19.30 Uhr im Kulturhaus Süderelbe in Hamburg.
Und das waren die Literaturtipps von Regina Voss.